Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit den Hanna-Twins übers Mutter- und Tante-Werden, wie man in der Schwangerschaft fit bleibt und auch danach zügig wieder auf die Beine kommt, über Ernährungstipps, übers Schnellerwerden auf der Straße und auf den Trails und auch über den Umgang mit Borreliose. Also viele spannende Themen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ganz besondere Gäste. Die Hanna-Twins muss ich ja eigentlich nicht vorstellen. Und es ist noch ein dritter Gast dabei. Also herzlich willkommen, Lisa und Anna und Valentin.
Ja, hallo.
Hallo, Tabitha.
Ja, ich hatte eigentlich vor, euch zu fragen, wie euer Jahr bis jetzt gelaufen ist. Und dann dachte ich mir, ich teste mal, wie gut ihr euch noch kennt. Und frage euch einfach mal gegenseitig, Anna, wie war denn Lisas letztes Jahr und dieses Jahr so bisher?
Ah, das ist ja cool. Ja, ich würde sagen, bei Lisa ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Genau, vielleicht von sportlich immer wieder, also im Training schon wieder richtig gut trainiert, dann wieder ein bisschen zurückgeworfen worden von ihrer, was ja sich jetzt rausgestellt hat, Borreliose. Genau, deswegen da natürlich dann auch vom Gemütszustand auf und abs, weil es halt immer wieder die Hoffnung, wieder loslegen zu können und dann die Enttäuschung halt doch nochmal mehr wieder in Gang zurückschalten zu müssen. Und dann aber gleichzeitig, richtig coole Begegnung mit anderen Sportlern, Trainingslager in Monte Gordo, in St. Moritz, dann natürlich auch privat mit, was Lisa ja natürlich auch betrifft, da sie wieder Tante geworden ist, diesmal von mir sozusagen, genau, unser Bruder hat ja schon Kinder, aber halt dann nochmal Tante geworden ist, also würde ich sagen, war es ein sehr schönes Jahr und gleichzeitig noch die Vorfreude drauf, sportlich gesehen, im nächsten Jahr nochmal mehr durchstarten zu können.
Lisa, stimmt das so? Oder hat die Anna irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Das hat Anna sehr schön zusammengefasst. Ich würde noch anknüpfen, unser beruflich gesehen natürlich unser Hanna Twins Coaching, was uns mega viel Spaß macht und was richtig gut gemeinsam läuft. Ja, es ist interessant. Wir haben uns Anfang des Jahres gedacht, wir hätten Bock, wieder mehr Vorträge zu machen. Und dann sind in diesem Jahr auch schon wieder viele Vorträge gekommen. Also da auch wieder ein Appell, einfach wünschen, dann funktioniert's. Und dann komme ich jetzt zu Annas Jahr. Verrückterweise würde ich sagen, ist Anna im letzten und diesem Jahr so sehr bei sich wie noch nie, obwohl sie ja gar nicht mehr alleine ist, sondern man merkt, dass sie einfach angekommen ist, dass sie in der Mutterrolle total aufgeht, aufblüht und trotzdem voll sportlich aktiv ist, irgendwie Wege geht, wo viele dachten, irgendwie das geht gar nicht mit Kind, aber da überhaupt nicht den Eindruck macht, irgendwie sich eingeschränkt zu fühlen, sondern eigentlich so einem so frei vorkommt, wie es nur geht. Und das ist sehr schön mit anzusehen als Zwillingsschwester.
Anna, stimmt das soweit?
Ja, auch sehr gut zusammengefasst. Also das zeigt, auch wenn wir örtlich recht weit auseinander sind, sind wir innerlich noch sehr eng verbunden.
Ja, schön. Schön, dass das auch noch so ist, immer noch. Ich habe ja echt gedacht, Anna, du bringst dein Kind auf den Berg zur Welt. Also ich war mir ziemlich sicher, dass...
Das war gar nicht so weit entfernt davon.
Vielleicht nimmst du uns mal mit. Wie ist das alles passiert und war die Geburt anstrengender als ein Ultralauf oder nicht?
Ja, das vielleicht vorweggenommen. Ich glaube, es kommt ja immer auf das Ergebnis an und jetzt nicht irgendwie irgendeinen Rang oder irgendeine Zeit, sondern irgendwie das Gefühl, was man danach davon wegträgt. Und wenn man dann halt ein Kind in der Hand hat, ich glaube, dann ist es keine Frage, dass das halt irgendwie das Schönste überhaupt ist. Und ja, kam überraschend früher als erwartet. Und aber bis zum Ende war ich halt sportlich noch sehr aktiv in den Bergen unterwegs. Von daher ist es gar nicht so weit hergeholt, dass Valentin auch fast auf den Berg zur Welt gekommen wäre. Ist er dann aber doch nicht.
Also du hast es noch ins Krankenhaus geschafft.
Ja, genau.
Ja, das macht ja was mit dir, aber auch mit Lisa. Lisa, du bist ja jetzt mehrfache Tante schon. Wie nimmst du deine Aufgabe wahr? Was ist jetzt deine Rolle?
Ja, Tante sein. Also ich gehe voll drin auf. Es macht mir super viel Spaß und es ist halt verrückt zu sehen, dadurch, dass wir halt ein Zwilling sind, hat Valentin ja auch meine Gene, also noch ein bisschen mehr als meine anderen Neffen und Nichten. Und das macht dann auch was mit mir, wenn ich ihn anschaue. Und ja, ich genieße es, ihn möglichst viel zu sehen, die Fortschritte und halt auch zu sehen, wie Anna darin aufgeht. Also so meine Zwillingsschwester nochmal von so einer Seite zu sehen und macht mich sehr glücklich.
Ja, man weiß ja vorher nicht, was auf einen zukommt. Ne? Also gerade als Läuferin kümmert man sich ja eigentlich um sich selber und nicht noch um jemand anders. Bei euch ist natürlich durch diese Geschwister, dieses Zwillingsdasein wahrscheinlich auch eh schon, dass man immer zu zweit ist, irgendwie gefühlt. Aber da würde ich gern wissen, was war so das Schönste und was war das Schwierigste bis jetzt? Vielleicht seit der Geburt. Anna, vielleicht hat Lisa auch was zu erzählen, aber.
Ja, ich glaube, das natürlich hat sich zum einen alles verändert, weil halt jetzt immer eine weitere Person dabei ist, aber dann andererseits hat sich auch super wenig verändert, weil ich super viel einfach mit Valentin jetzt genauso machen kann. Also ich kann halt immer noch, oder Valentin hat wahrscheinlich schon mehr Gipfel gesehen, als viele Deutsche uns je sehen werden. Also wir machen halt sehr viele Bergtouren zusammen, verreisen oft. Und er ist halt einfach immer dabei. Und natürlich ist der Unterschied, dass ich halt jetzt nicht nur für mich halt immer planen muss oder abchecken, sondern die Tour natürlich so aussuche, dass ich mich also super sicher fühle. Und dann halt auch weiß, okay, da kann ich Valentin gut mitnehmen. Das ist vielleicht das, was sich verändert hat, dass ich früher vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal, bewusstes Risiko auch eingegangen bin, oder halt, wo ich mich auch mal ein bisschen nicht genau wusste, wie die Strecke weiter verläuft, will ich es mal so ausdrücken. Und jetzt laufe ich halt oder gehe ich nur Touren, wo ich halt sicher bin, dass ich die gut gehen kann. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Aber sonst bin ich noch genauso viel in den Bergen unterwegs. Ich bin halt jetzt mehr am Hiken als am Rennen mit ihm, weil es mit ihm in der Trage halt das Rennen, ja, zumindest kein schnelles Downhill-Laufen ist. Und gleichzeitig ist es dann aber halt viel mehr Kraftausdauer, was ich dadurch ganz automatisch mache, weil das Gewicht halt immer mehr ansteigt, was ich dadurch den Berg hochtrage.
Ich habe mich auch gerade gefragt, wie lange du das noch schaffst.
Ja, ich denke mal, spätestens wenn er 18 ist, sagt er, jetzt lass mich mal laufen, Mama.
Hoffen wir mal. Ihr sagtet schon zu Anfang, dass ihr euch immer noch seht, immer noch die gleiche Verbindung habt, aber ja auch komplett unterschiedliche Leben eigentlich führt. Und vielleicht für alle, die euch schon lange verfolgt haben und sich immer fragen, ist es wirklich so, dass man diese Verbindung nie verliert? Und wie kultiviert ihr eure, ich sag mal, Geschwisterfreundschaft? Also habt ihr, wenn ihr euch jetzt länger nicht seht, telefoniert ihr jeden Tag oder habt ihr dieses Übernatürliche, ich weiß eh, wie es der anderen geht und ihr müsst gar nicht reden? Wie sieht das aus? Wie pflegt ihr eure Geschwisterfreundschaft? Und vielleicht habt ihr auch Tipps für andere, die das nicht so gut hinkriegen.
Ja, ich glaube, dass der Vorteil ist, dass wir die Geschwisterbeziehung gar nicht pflegen müssen wie eine Freundschaft, weil die halt einfach da ist, irgendwie so bedingungslos und wir immer das Gefühl haben, die Schwester ist da und manchmal haben wir mehrmals täglich Kontakt. Manchmal, wenn man weiß, dass die Schwester irgendwie gerade unterwegs ist, dann kann es auch mal sein, dass man ein paar Tage kaum Kontakt hat. Ja, weil so an sich bin ich, glaube ich, nicht die beste Kontaktpflegerin und das ist halt der große Vorteil, dass das bei dem Zwillingsein nicht notwendig ist, weil ja, da gibt es nichts irgendwie aufzubauen oder zu erhalten oder so, weil das ist eh da, so im besten Sinne.
Ja, ich glaube auch, dass es halt man der anderen jetzt im positiven Sinne einfach unterstellt, dass sie es gut mit einem meint. Und das heißt, das nimmt halt auch ganz viel irgendwie Erwartungshaltung oder Druck, dass man halt oder dass man sich irgendwie überlegen muss, wie man was sagt oder nicht sagt, sondern man kann halt einfach so sein, wie man ist, alles frei raus sagen und weiß, okay, selbst wenn man es jetzt mal nicht so gut formuliert, weiß die andere, dass es ja alles immer in Liebe gemeint ist. Und das ist wahrscheinlich sogar so, wie es halt in bestmöglichen jeder Beziehung sein sollte. Und es ist aber natürlich einfacher, wenn man halt so eine enge Verbindung hat, dass man sich da nicht erklären muss.
Jetzt wollen wir ja heute von euch richtig gute Tipps bekommen. Und zwar einmal, wie wir schneller auf der Straße werden und das andere ist natürlich, wie wir schneller auf den Trails werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Was war denn der beste Rat, den man euch je gegeben hat? Also es kann wirklich ein Trainer sein, ein Freund, eure Schwester, eure Eltern. Was würdet ihr spontan sagen, war der beste Rat fürs Laufen?
Ich bin gespannt, ob wir da jetzt dasselbe sagen würden. Von jemandem, der mittlerweile zum Freund geworden ist, den wir vorher aber gar nicht gekannt haben, der uns 2016, als es nach Rio einen riesen Shitstorm gab, als wir Hand in Hand über die Ziellinie gelaufen sind, der uns einfach eine Nachricht geschrieben hat: Folgt weiter eurem Herzen oder hört immer auf euer Herz, es wird euch das Richtige sagen. Und das ist der Rat, den wir seitdem auch weiter befolgen und einen so ein bisschen, nicht, dass es egal ist, was andere sagen, aber dass man halt weiß, okay, wenn es sich stimmig vom Herzen anfühlt, dann ist es schon ein bisschen egal, was die anderen dazu sagen.
Ja, genau das wollte ich auch sagen. Das war in dem Moment halt so passend und es ging halt auch so ins Herz rein, weil klar, es waren wir nicht gewohnt, irgendwie so krass viel Aufmerksamkeit und dann vor allem auch viel negative oder viel positive, aber auch viel negative Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das macht die Entscheidung halt so viel leichter, weil wenn wir mit uns, also ich mit mir und Anna mit sich und wir miteinander im Reinen sind, dann ja, steht es irgendwie gar nicht zur Diskussion, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und dann geht manchmal halt manche Sachen vielleicht gut und manche nicht so gut, aber ist ja auch ein Prozess des Lebens. Also dann sieht man das eher so als Abenteuer.
Ja, so Widerstand macht einen halt stärker, ne? Und man freut sich trotzdem nie drauf irgendwie, ne? Auch wenn man es weiß.
Das ist wahrscheinlich genauso wie mit, in Anführungszeichen, schlechten Rennen oder halt Rennen, die nicht so laufen, wie man es erwartet. Es ist so, im Grunde kann man dankbar über solche Rennen sein, weil es die sind, die einen langfristig wachsen lassen. Aber das ist natürlich direkt in dem Moment dann nicht so leicht zu sehen, wenn man halt irgendwie traurig oder enttäuscht ist oder vielleicht halt auch einfach ja sehr kämpfen muss, leiden muss, Schmerzen hat. Aber langfristig sind das ja die Renner, die einen entweder sportlich oder persönlich wachsen lassen.
Ja, und ich würde auch noch sagen, dass so Widerstand ist halt auch sehr so mit Kampf und verkrampft sein zu tun. So loslassen ist halt ein viel besseres Gefühl dann, auch wenn man schlechte Trainingseinheit oder Stress oder Verletzung, klar ist das in dem Moment doof und es bringt aber nichts irgendwie so da halt so negative Energie reinzustecken, sondern das dann so anzunehmen und vielleicht zu schauen, okay, was hat dahin geführt, was kann ich machen, dass es wieder besser wird, was hilft im Heilungsprozess und gar nicht so zu denken, oh, jetzt habe ich so viel trainiert und also gar nicht so in den Widerstand gehen, sondern einfach so, ja, fließen lassen.
Lisa, wegen Borreliose, weil ich so viele jetzt kennengelernt habe, die das haben, auch Hobbyläufer, Ambitionierte, das ist ja irre. Willst du da ein paar Sätze zu sagen, wie du damit, weil es ist ja im Grunde auch so eine Geschichte, ne, wo man nicht mit rechnet und die einen dann komplett mal eben, ich weiß nicht, wurde das bei dir schnell festgestellt, weil das ist ja auch oft das Problem, dass man gar nicht weiß, was es ist, gegen das man kämpft.
Ja, das stimmt. Schnell wurde es nicht festgestellt. Also es gab mal vor einigen Jahren schon mal einen Test, wo es so im Grenzbereich war. Und dann hat man gedacht, okay, Grenzbereich. Und dann habe ich im letzten Jahr nochmal in einem Speziallabor hier in der Nähe von Berlin, Kleinmachnow, einen T-Zellen-Elispot-Test gemacht, der halt am genauesten ist, wo es halt nicht nur die wenn ich jetzt ausführlicher werde, die Antikörper, die halt dann akut kommen, wenn man halt gerade eine Borreliose hat, sondern halt auch eine, die halt schon sehr lange zurück ist, entdecken kann. So. Und da waren die Tests positiv und dann habe ich halt angefangen, dann auch gezielt eine Therapie machen zu können. Und das ist halt das Auf und Ab, dass es mir dann, also mir ging es erstmal richtig schlecht, so dass halt selbst so der Alltag nicht mehr so gut ging. Dann ging es mir wieder so, dass ich wieder trainieren konnte, dann konnte ich wieder richtig trainieren. Auf einmal habe ich mich wieder schlecht gefühlt, also so ein Auf und Ab. Und ja, Antibiotika-Therapie gemacht, 3-mal, was schon Fortschritte gebracht hat, aber halt nicht so, dass es komplett gut ging. Und jetzt bin ich wieder in der Therapie, aber jetzt fühle ich mich sehr viel besser so und habe die Hoffnung, die halt komplett loszuwerden. Also nicht nur die Bakterien, die Borrelien, sondern auch die Giftstoffe, die die halt absondern, wenn die sehr lange, viele Jahre im Körper sind, dann sondern die halt auch Toxine ab und die Toxine müssen halt auch raus aus dem Körper und da bin ich jetzt gerade dran. Und ja, das halt auch irgendwie so als Reise zu nehmen und ich möchte wieder ganz gesund werden, ich möchte wieder richtig auch schnelle Rennen laufen und übe mich halt in Demut und Geduld und tue mein Bestes und dann werde ich sehen, wie schnell das geht und wann das sein wird.
Wahnsinn, ja, echt alles Gute. Also ich kann ein bisschen nachfühlen, ich habe pfeifrisches Drüsenfieber wiederkehrend und das ist auch so ein Dreckszeug, was man, also es hört sich gerade so ein bisschen so an wie das, was ich kenne. Ist wahrscheinlich nochmal deutlich schlimmer und für dich ist es ja wirklich, es ist ja, ich meine, du lebst ja vom Sport eigentlich auch, ne? Das ist ja nochmal eine andere Sache, wenn man auf einmal seinem Körper nicht mehr so zutrauen kann oder vertrauen kann. Ja. Finde ich stark, dass du da so mit umgehen kannst.
Ja, und was ist halt mir, also um das Positive daraus zu sehen, ich lerne halt auch mit jeder Entwicklung so und immer besser auf meinen Körper zu hören, Signale zu sehen und halt auch mehr für andere Sportarten, also mich noch breiter aufzustellen, das merke ich, tut meinem Körper gut, nicht nur zu einseitig zu trainieren und ich glaube, das ist auch was jedem eigentlich gut tut, da auch mal nicht zu sehr irgendwie nur die, wenn wir schon bei Lauftipps nochmal sind, nicht nur die Kilometer zählen die Woche, weil manche haben ja Angst, dann schon aufs Rad zu gehen, weil dann kannst du keine Laufkilometer aufschreiben so. Aber es tut dem Körper halt gut, auch mal Aquajoggen, Schwimmen, Radfahren, wenn man die Berge ist, auch mal eine Wandertour zu machen. Halt einfach für Körper, Geist und Seele da Abwechslung reinzubringen. Und das habe ich auch so jetzt noch besser gelernt, nicht so fix, weil ich eh keinen Trainingsplan über eine lange Zeit mehr einhalten konnte, weil mein Körper das nicht gemacht hat, dann flexibler irgendwie auch im Kopf zu sein und halt das zu machen, was geht. Also im Sinne von das, was mich besser macht und nicht halt wieder müder und nicht immer so lange trainieren, bis gar nichts mehr geht. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht.
Ja, die Muster ändern ist immer schwer, ne?
Ja, genau.
Anna, was machen denn deine Muster? Also du sagst ja schon, du bist eigentlich, also es hört sich an, als wärst du so fit wie vorher und hast jetzt wahrscheinlich noch mehr Muskeln vom Tragen deines Sohnes. Aber ich meine, das sagen ja ganz viele, dass die Schwangerschaft und die Geburt und alles ist anders. Der Körper fühlt sich anders an und Beckenboden ist hinüber, platt gesagt, und alles ist irgendwie schwierig. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis so viele Mütter, die immer sagen, es ist alles so wahnsinnig anstrengend. Du klingst gar nicht so. Und da wollen wir natürlich wissen, was machst du denn anders, außer dass du deinen Sohn in die Berge nimmst, was jetzt jeder wahrscheinlich macht. Demnächst wirst du viele Mütter in den Bergen treffen.
Ich glaube, das war es mir sehr, also ich kann natürlich immer nur von mir sprechen, so, aber was mir sehr geholfen hat, eben mich auch während der Schwangerschaft drum zu kümmern, fit zu sein, weil dann Geburt und alles, was nach der Schwangerschaft kommt, das ist ja ist genauso die Regenerationsfähigkeit, die man auch im Training braucht, dass der Körper halt einfach auch sich da einfach gut regeneriert und gleichzeitig mit einer Gelassenheit ranzugehen und nichts zu sehr zu wollen, nicht zu sehr zu pushen und den Körper entscheiden zu lassen, wie weit er ist oder wie weit er noch nicht ist. Und ja, seinem Gefühl vertrauen, weil das, was ich ein bisschen als Schwierigkeit finde, dass es nicht viele Abstufungen von Frau ist schwanger gibt. Also so, was sollte eine schwangere Frau noch an Sport machen, was nicht, an Krafttraining oder was nicht. Da wird halt, gibt es nur eine quasi pauschale Antwort. Aber ich meine, wenn man schaut, allein was Läufer, also ein Spektrum an Leistungsfähigkeit gibt. Und dann aber gibt es ja noch alle anderen Sportarten. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Frauen, die schwanger sind. Und nur wenn sie schwanger sind, ist es auf einmal eine Zielgruppe, indem man Ratschläge gibt, wie sie sich in der Schwangerschaft zu verhalten haben. Ja, und deswegen, dass da einfach, also nicht gegen diese Ratschläge zu sein, aber halt einfach sich bewusst zu machen, dass sie halt sehr, sehr allgemein gehalten sind und da für sich das rausnehmen, was sich halt gut anfühlt. Ja, und dann aber Gelassenheit zu haben, also klar, auch wenn man fit ist oder auch dann hinterher, jetzt nach der Schwangerschaft wieder fit ist, sich zu überlegen, wo man die Prioritäten setzt. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Wenn man sagt halt, Prio 1 ist für mich der Sport, dann wäre ich halt auch jetzt schon wieder auf den Trails unterwegs, weil ich körperlich fit bin. Und aber wenn man für sich ja vorher festsetzt, Prio 1 ist zumindest jetzt in den momentanen Zeitpunkt eben noch Valentin, mein Sohn, dann halt auch bereit sein, Wettkämpfe noch nicht zu laufen. Auch wenn es dann gleichzeitig manchmal juckt, wenn man dann die anderen Trailläufer sieht und denkt so, boah, da hätte ich schon echt Bock drauf, wieder loszulegen. Ja, aber da ist halt einfach Prioritäten setzen und es hilft einem dann auch, ja, leicht seinen Weg dann zu finden und halt dann nicht irgendwie einem Weg nachzutrauern.
Was war der dümmste Rat, den man dir gegeben hat während der Schwangerschaft? Ich habe gehört, dein Arzt hat gestaunt, dass du viel fitter bist als er, obwohl du schwanger warst. Also gab es da irgendwie so eine ganz kuriose Geschichte, irgendwie einen Rat, wo du sagst, es ist im Nachhinein, also das Dümmste, was man irgendwie auch für andere, die schwanger sind und unsicher sind, weil jeder hat ja da tausend Ratschläge wahrscheinlich.
Na, also das, was mir super, super geholfen hat, direkt am Anfang von der Schwangerschaft, don't Google with a Kugel. So, und da habe ich mich einfach konsequent dran gehalten. Also dann würde ich eher empfehlen, sich irgendein gutes ein Buch zu kaufen, wenn man halt irgendwie da sich gern noch weiter einlesen möchte oder mit Frauen zu sprechen, wo man das Gefühl hat, so würde ich das auch gerne machen, und sich da halt irgendwie Tipps zu holen, aber auf keinen Fall irgendwie irgendwas googeln. Aber das gilt, glaube ich, für recht viele Symptome oder Krankheiten. Also egal, was man dann eingibt, dann hat jeder das Gefühl, man ist kurz vor, ja, es geht gar nichts mehr.
Gar nichts mehr. Ich meine, es war schon tot.
Ja, genau.
Ich habe gehört, dass du, Lisa, dann im Krankenhaus noch Lebensmittel besorgt hast, weil ihr ja beide auch ernährungstechnisch ganz weit vorne seid und immer darauf achtet, was ihr so mit eurem Körper anstellt, essenstechnisch. Ich fand das irgendwie lustig. Also ich weiß ja, dass Anna, du kämpfst ja auch viel, ne? Wahrscheinlich hast du da irgendwie deine Kochplatte mitgenommen. Ich habe jetzt mal das Bild im Kopf gehabt, wie du da die armen Ärzte und Pfleger, die haben wahrscheinlich gedacht, was ist da denn los? Aber ich finde das so lustig, dass ihr das auch in so einer Situation einfach macht und wüsste gerne, was ist denn so das, womit du dann deine Mahlzeiten jetzt aufbimmst und was würdet ihr generell sagen? Hat sich eure Ernährung sehr umgestellt und was ist für euch einfach ganz wichtig, was auf dem Teller muss, auch im Krankenhaus?
Ja, vielleicht erst mal beim Krankenhaus. Also Anna hatte diesen elektrischen Eierkocher dabei, weil das wäre auch unser Tipp. Proteine sind halt super wichtig und beim Krankenhausfrühstück sind halt oft sehr wenige Proteine, irgendwie schnell verdauliche Kohlenhydrate. Und ja, das war es dann schon, ein bisschen Aufschnitt oder Marmelade. Und ich bin dann halt losgezogen und ich glaube, da war ein Edeka oder so und habe dann halt noch Blaubeeren geholt, irgendwie
Avocado.
Avocado, Ziegenjoghurt, Nüsse, Eier natürlich, bisschen Handkäse, Kefir, ja, alles, was halt einem dunkle Schokolade gut tut, weil wir, also für uns ist halt, ja, alles ist irgendwie Energie und gutes Essen ist halt gute Energie und es geht einem einfach mental insgesamt körperlich viel besser, wenn das Essen passt. Und ja, da hat man irgendwie dann schon so ein gutes Grundgefühl. Und ich glaube, die im Krankenhaus, also ein bisschen erstaunt waren sie, aber irgendwie haben sie es auch gefeiert, weil sie gedacht haben, das gibt's ja nicht. Immer so wie in einem, keine Ahnung, 5-Sterne-Restaurant, wenn sie ins Zimmer von Anna reingekommen sind. Und das wäre auch ein Tipp zu den Mahlzeiten, einfach immer so einen groben Blick zu haben, so, okay, habe ich alle wichtigen Komponenten? Habe ich einen Eiweißanteil? Habe ich gesunde Fette? Habe ich Kohlenhydrate? Und natürlich immer überlegen, für was ist das Essen? Wenn ich direkt von einem intensiven Training oder von einem Wettkampf esse, verfolgt das ja einen anderen Zweck, als mich tagsüber satt zu machen und gesund zu halten. Und da eine Leichtigkeit zu haben und halt vor allem dem Gefühl zu vertrauen. Da hat man auch gemerkt, dass Anna zum Beispiel in ihrer Schwangerschaft den Proteinkonsum extrem hochgefahren hat, was ja auch klar, sie muss ja auch ein weiteres Lebewesen ernähren, was wachsen soll und das braucht Proteine und dann waren halt 6 Eier am Tag kein Problem für Anna, so.
Ich habe auch gleichzeitig das Krankenhausessen, also vielleicht dadurch, dass Valentin halt früher gekommen ist als geplant, waren wir halt Frühchen, Intensivstation und so. Und da ist es, ich glaube, das vergessen viele, dass man halt für andere nur da sein kann, wenn es einem halt selbst gut geht. Also deswegen so war das Ziel für Valentin da zu sein, aber halt irgendwie 24 Stunden und dann unter in einer, ja, jetzt nicht so, auch wenn das dort das Krankenhaus, die das alles toll gemacht haben, aber natürlich ist das schon nervenaufreibende Situation. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, ja, dann nicht halt einfach selbst irgendwie Essen auszulassen oder ist irgendwas, was halt irgendeinen Schokoriegel sich schnell reinzuziehen. Ja, weil man ja so viel Energie braucht und da ist es halt umso wichtiger, eben die gute Energie dann sich vom Essen zu holen. Und das heißt, wenn ich dann aber mittags dort im Krankenhaus dann, die waren sehr, sehr cool, also österreichische Küche angehaucht. Und ich liebe ja so Mehlspeisen und alles. Und wenn es dann irgendwie Spinatknödel gab, und dann habe ich halt einfach nur geschaut, dass ich dann halt irgendwie mir selbst noch Quark mitgenommen habe, einfach um halt noch ein bisschen mehr Proteine dann zu haben und dann noch ein paar Nüsse gegessen. Also das ist ja was, man muss ja da nicht, also halt einfach so selbst Wege finden, wie man das dann halt ergänzen kann und wie es dann auch integrierbar ist.
Ja, ich glaube, daran scheitern die meisten. Einmal an diesen emotionalen, impulsiven, ne? Wenn ich Stress habe, brauche ich Schokolade. Das war schon immer so mäßig. Zucker-Fettanteil, wenn das im genau richtigen Maß ist, belohnt das ja das Gehirn auch ganz anders, als wenn man jetzt Blaubeeren oder Kefir oder was war das noch? Aber ja, eigentlich merkt man ja dann auch in so einer Situation, wie stark man ist, oder? Also wenn man dann im Stress ist und man greift zur Schokolade, dann muss man sich vielleicht noch mal mental auch überlegen, wie man sich ernährt. Also das ist ja wahr, was ihr sagt. Wir füttern unseren Körper mit dem, was wir ihm geben, aber trotzdem fällt es ganz vielen schwer, gerade auf Zucker.
Ja, und ich glaube, der Hauptpunkt ist sogar bei der Ernährung, dass es da gar nicht darum geht, vielleicht am Anfang, wenn man sich umstellt oder so. Wir haben auch mal eine Zeit lang sehr, sehr, sehr viel Schokolade und sehr mit hohem Zuckeranteil gegessen und dann ist der Körper halt einfach abhängig von Zucker. Und die Umstellung, die halt dann vielleicht 3 Tage, vielleicht auch 2 Wochen oder 3 Wochen dauert, da muss man halt auch vom Kopf her hart sein. Oder halt fokussiert. Und das Verrückte ist ja, danach fällt es einem ja so viel leichter, weil ja, man nicht das Gefühl hat, sich irgendwas verbieten zu müssen oder gegen irgendwas anzukämpfen, sondern man einfach das ist, was der Körper will. Und dann merkt man halt, wenn man dann, und ich glaube auch, was Anna gesagt hat, nicht so ein großes Ding zu machen, so auch nicht, oh, das muss jetzt, jetzt kochen die und jetzt sind das nur kurzkettige Kohlenhydrate oder so. Ja Gott, dann sind es halt nur kurzkettige. Dann schaut man halt einfach, was man dazu isst und dann passt es. Also halt nie so ein zu viel Aufhebens zu machen, aber trotzdem zu schauen, dass man es einfach für sich passend macht.
So, jetzt warten wahrscheinlich viele von euch noch auf einen Tipp, Trainingsreize oder Methoden, die sich bewährt haben. Und da ihr ja auf Straße und auf dem Trail unterwegs seid, ist das natürlich super, weil wir dann in beiden Bereichen jetzt von euch profitieren. Aber bevor ihr vielleicht mal sagt, was euch im Training am meisten geholfen hat, euch schneller zu machen, also eine Einheit, gibt es irgendwie einen Sportler oder eine Sportlerin, die für euch ein Vorbild war in Sachen Trainingsmethodik?
Ja, ich glaube, als Läufer hat uns Haile Gebrselassie sehr geprägt, auch als ja, Person einfach. Wann waren das, als wir ihn das erste Mal gesehen haben? Vielleicht 2000,
In Trier,
ja, 2009, glaube ich. Und da waren wir halt ganz bei unseren Laufanfängen und er ist in den Raum reingekommen, halt so eine kleine, schmächtige Person, aber was für eine Persönlichkeit. Also der ganze Raum war irgendwie gefühlt erhellt und er strahlt halt so eine Gelassenheit und Güte aus und trotzdem ist er halt so, also er sagt ja, das Wichtigste, um halt erfolgreich als Läufer zu sein, ist Commitment, Disziplin und Hard Work. Also, dass man halt wirklich sich drauf einlässt, so diese Hingabe, dann für einen bestimmten Zeitraum halt auch diszipliniert auf ein Ziel hinarbeitet und dann halt auch in der Phase, ja, über die Komfortzone herausgeht, intensive Einheiten macht. Also das wäre dann auch schon der Trainingstipp, immer verschiedene Reize den Körper mal intensiv trainieren, aber auch locker. Also nichts vermischen, sondern halt ja den Körper immer wieder fordern, dass er sich anpassen muss.
Anna, ich habe von dir den Tipp mal weitergegeben. Ich beherzige ihn bis heute, dass man das Fallen üben muss. Wirst du noch irgendwas hinzufügen fürs Traillaufen?
Ja, das hilft tatsächlich, weil wenn man oder ein Gefühl hat dafür, dass man gut fallen kann, geht die Angst nämlich davor weg, dass man fällt. Und das ist ja wieder dort, wo der Fokus hingeht, geht auch die Energie hin. Und wenn man beim Downhill-Laufen nur ans Fallen denkt, ja, ist es auch kein Wunder, wenn dann der nächste Sturz kommt. Ja, von daher, das gibt Sicherheit, wenn man fallen kann. Und vielleicht fürs Downhill-Laufen noch nicht wie bei der Straße runter zu laufen, sondern eher runter zu tanzen. Weil das ist eher ein tänzelnder Schritt als halt ein super gleichmäßiger, rhythmischer Schritt. Und das hat mir in den Anfängen super geholfen, dass ich mir ein Lied im Kopf vorgesungen habe und dadurch halt die notwendige Lockerheit und Leichtigkeit hatte, den Berg runter zu tanzen.
Hast du selber gesungen dabei dann auch?
Na, das habe ich zum Wohle aller lieber sein lassen.
Zum Fallen noch, da werden wahrscheinlich einige fragen, ja, wie übt man denn das Fallen? Wahrscheinlich jetzt nicht am Berg, wo es 2000 Meter runter geht. Ihr habt ja auch eine Kampfsportvergangenheit, von daher habt ihr es wahrscheinlich leichter. Ja, habe ich es richtig im Kopf? Jujutsu, oder was habt ihr nochmal gemacht?
Genau, Jiu-Jitsu haben wir bis zum Braungurt gemacht und da ist Fallschule ein wichtiger Part davon, dass man halt Rolle vorwärts, Sturz vorwärts und das ist was, was halt dann so automatisch drin ist, dass wenn ich stolper, ich mich automatisch abroll und es führt halt dazu, dass, ja, klar, es sind manchmal ein paar Schürfwunden oder so, aber bisher ist noch nicht mehr passiert. Und so gibt's, es gibt ja auch immer mal so Schnupperkurse. Also wer da die Möglichkeit hat, bei Jiu-Jitsu mal reinzuschnuppern oder auch Judo, sehr zu empfehlen. Also macht super viel Spaß und ist auch was Gutes fürs Selbstvertrauen. Also wenn man einfach weiß, zum einen, wie man eben fallen kann oder auch generell im Leben, wie man sich verteidigen kann, ist es eine ganz andere Energie, mit der man durchs Leben geht. Und ja, deswegen ja, super wichtige Ausbildung für uns, die wir genossen haben.
Ja, ich glaube, das steht in diesem Jahr noch auf meiner Liste. Also einmal dieses Jiu-Jitsu oder Judo-Training zu machen. Ich habe ein bisschen Angst. Aber klarer Tipp auch an alle Trailläufer. Also ich bin gespannt, wie uns das weiterbringt. Jetzt ist ja Sommer. Also bei uns ist hier gefühlt 35 Grad im Schatten. Es ist ein tolles Wetter, aber auch extrem belastend. Was sind eure Tipps fürs Trainieren bei hohen Temperaturen? Was würdet ihr sagen, macht Sinn?
Da die Wettkämpfe auch bei hohen Temperaturen stattfinden, macht es durchaus auch Sinn, bei hohen Temperaturen zu trainieren, weil sonst ist der Körper das halt einfach nicht gewohnt. Aber da einfach ein bisschen rücksichtsvoller mit sich selbst umgehen, sprich die Zeiten, die man halt bei perfekten Temperaturen und perfekt, sage ich halt jetzt mal so 14 bis 17 Grad laufen würde. Der Puls ist natürlich im anderen Bereich, wenn es halt draußen 27 oder 32 Grad hat. Also da sich ein bisschen von den Zeiten lösen, sondern mehr nach Gefühl laufen. Und aber ansonsten spricht, wenn man jetzt gut trainiert ist, nichts dagegen, da auch bei höheren Temperaturen zu laufen. Dann halt darauf achten, auf jeden Fall, wenn man halt auf den Trails unterwegs ist, ausreichend Trinkzeug dabei zu haben. Sonnenschutz im Sinne von Kappe, irgendwas auf dem Kopf dabei haben. Wenn man an irgendeinem Bachlauf vorbeiläuft, sich ruhig auch die Mütze nass machen, kurz abkühlen und weiterlaufen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das eher dann auch wieder als Chance sehen, dass man so eben auch für einen möglichen Wettkampf solche Bedingungen trainieren kann und sich nicht irgendwie schon vorher so denken, ach nein, jetzt ist es viel zu warm, jetzt kann ich nicht laufen. Vielleicht muss man das Training eben einfach nur ein bisschen anpassen.
So, letzte Frage. Das zyklusbasierte Training wird immer wichtiger für viele. Was würdet ihr selber sagen? Ist es wirklich so wichtig oder ist es gerade auch wieder so, dass man einfach das schon fast zu ernst nimmt, das ganze Thema?
Ja, ich glaube, es ist super wichtig, auf den Körper zu hören. Und wir machen es sowohl selbst so als auch halt bei unseren Coaches, dass wir dazu anregen, nie gegen den Körper zu trainieren. Und es ist ja extrem unterschiedlich, wie der menschliche oder der weibliche Körper so mit dem Zyklus zurechtkommt. Wir können ziemlich gut und ziemlich normal trainieren. Andere haben irgendwie am Tag zuvor Krämpfe oder am ersten Tag, dass man dann sagt, okay, also wenn du dich dann körperlich nicht danach fühlst, dann mach an dem Tag kein Tempotraining, mach lieber Yoga, Entspannungsübung, vielleicht geht ein lockerer Lauf, vielleicht geht ein Spaziergang und schiebt das Tempotraining so, aber halt komplett den Trainingsplan danach auszurichten, also zu sagen, beim Eisprung bin ich am leistungsfähigsten, da mache ich die intensiven Sachen. Ja, halte ich nicht so viel von, weil die Wettkämpfe ja auch irgendwie, also wäre ja verrückt, wenn man dann die Wettkämpfe nur nach dem Zyklus sucht und auf einmal verschiebt sich der Zyklus oder der Wettkampf oder was auch immer. Also dass man sich da auch im Kopf ein bisschen frei macht und einfach weiß, okay, der Körper, der kann eigentlich theoretisch jeden Tag trainieren. Manchmal bin ich halt einfach ein bisschen leistungsfähiger, manchmal nicht, aber das spricht ja nicht dagegen, wenn ich mich insgesamt okay fühle, ein Tempotraining zu machen. Und dann bin ich halt, weiß ich nicht, 2, 3 Sekunden langsamer pro Kilometer, dann ist es einfach so, aber der Körper kann ja trotzdem den Reiz annehmen. Also ich würde sagen, auf den Körper hören, den Zyklus im Blick haben, dafür sorgen, dass der Zyklus regelmäßig ist. Ich glaube, das ist was, ja, was ja auch Teil vom zyklusbasierten Training ist, dass man halt da versucht, auch dass der regelmäßig ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Und ja, ansonsten da irgendwie eine gewisse Leichtigkeit zu haben.
Ja, und ich würde noch ergänzen, also ich würde sagen, dass es eher ein, oder dass es ein zyklusbewusstes Training ist, was wir machen. Und da ist auch, also ich habe mich auch schon, also auch mit anderen Trainern zu dem Thema ausgetauscht und selbst welche, die da Vorreiter mit sind, zyklusbasiertes Training gemacht, gehen auch immer mehr Richtung zyklusorientiert und halt so, weil physiologisch gesehen ist es sogar so, dass der Körper im Ausdauerbereich leistungsfähiger ist, der weibliche, wenn er gerade die Periode hat. Natürlich ist, wenn man Krämpfe hat, bringt es einem jetzt nicht viel, wenn man weiß, okay, eigentlich habe ich eine bessere Ausdauer, aber ich kann halt gerade nicht gut laufen. Aber das soll halt irgendwie nochmal verdeutlichen, da vom Kopf frei zu sein. Also der Körper ist ausdauermäßig leistungsfähig an dem Tag. Und ich kenne auch andere Trailläuferinnen, die ihre Bestzeiten oder stärksten Wettkämpfe da gelaufen sind. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich, wenn man dann halt mal oder sich unwohl fühlt, ist es auch möglich, dass man dann diese Leistung nicht abrufen kann. Aber das zeigt halt wieder, ja, da mehr in seinen Körper hineinhören und wenn es dann so ist, kann man es eh nicht ändern. Aber erstmal so mit der Einstellung ranzugehen, vielleicht kann ich das ja auch für mich nutzen.
Ich glaube, das nehmen wir alle von euch mit, so diese entspannte, ich nehme es, wie es kommt und mache das Beste draus. Das klingt das jetzt gerade bei euch beiden so. Ich finde das total schön. Zum Schluss würde ich natürlich gerne wissen, was habt ihr denn jetzt vor? Also ich meine, das Jahr ist ja jetzt halb rum sozusagen. Was habt ihr noch für Ziele und worauf freut ihr euch am allermeisten in diesem Jahr?
Ja, ich freue mich drauf, dass wenn jetzt bald meine hoffentlich letzte Therapie vorbei ist von den Borrelien, wieder langfristig kontinuierlich zu trainieren, zu merken, wie mein Körper das alles gut wegsteckt. Und dann freue ich mich auf die ersten Wettkämpfe. Mach mich noch frei davon, wann die ersten sein werden. Freue mich aber, dass es zumindest so mein Gefühl jetzt wieder in sichtbarer Entfernung ist und im Rahmen der Möglichkeiten. Und darauf freue ich mich auf ein trainingsreiches Jahr und vielleicht mit den ersten Wettkämpfen. Und ja, und sportlich natürlich auch als Fan einfach die großen Highlights zu verfolgen, weil ja, wir sind ja nicht nur Läufer, sondern auch riesige Fans von den Sportarten. Und mit den Olympischen Spielen in Paris ist halt ein absolutes Highlight. Und ja, da die deutschen Athleten, aber auch viele Freunde aus anderen Nationen zu verfolgen und womöglich sogar live anzufeuern, da bin ich gerade am Plan.
Wer begeistert euch oder mit wem fiebert ihr am meisten mit?
Na, also von dem Wettkampf schon dem Marathon so auf der Strecke. Und aber Beachvolleyball ist auch immer, da haben wir auch irgendwie so eine emotionale Connection, gerade zu den Frauenteams, super beeindruckend, Laura Ludwig, dass die jetzt schon seit 2008 bei jedem Olympischen Spielen dabei war, unfassbar, was für eine tolle Frau, und da drückt man natürlich auch wieder die Daumen.
Und gleichzeitig natürlich auch Gesa Krause, die halt auch unfassbar krass, also ich meine, Lola, ihre Tochter, ist ja ähnlich alt wie Valentin, und die halt dann echt nochmal, also was heißt nochmal, aber halt voll Fokus auf den Sport gelegt hat und es halt auch so krass geschafft hat und durchgezogen hat, was für sie wahrscheinlich dann halt auch nicht immer einfach ist, dann halt auch so fokussiert beim Sport zu sein. Und ja, dass die aber dann jetzt mit ihrer Leistung, ja, wie bei den Olympischen Spielen dabei ist, bei der Europameisterschaft so stark gelaufen ist. Ja, von daher fiebern wir da natürlich auch ganz besonders mit, dass sie sich da ihren Traum erfüllt und halt auch, dass das, was sie da halt investiert hat, sich dann halt auch auszahlt.
Und was ist bei dir, Anna? Freust du dich auf den ersten Traillauf oder auf den ersten Tag, wo Valentin alleine laufen kann? Das dauert ja noch ein bisschen.
Ja, ich war also schon ein bisschen ambitionierter mit Wettkämpfen im Kopf, als ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen zurückgefahren habe. Langfristig gesehen möchte ich Richtung 100 Kilometer Ultralauf gehen und wollte dies Jahr auch wieder halt, also jetzt noch nicht die 100 Kilometer angehen, aber längere Läufe, und dann aber festgestellt, dass es das habe ich mir tatsächlich ein bisschen einfacher vorgestellt, also dass aber Valentin halt 8 Stunden ohne mich halt noch nicht auskommt, weil ich ihn noch still, und deswegen bin ich jetzt auch von mich für den Kopf wieder ein bisschen zurückgegangen und gesagt, okay, ich kündige keinen großen Lauf an, sondern wenn es dann gut funktioniert, dann entscheide ich das halt situativ und sehe mich dann eher nächstes Jahr dann auf den Trails. Oder ja, zumindest halt nichts, was ich jetzt schon vorweg planen möchte.
So, wo findet man mehr über euch, wenn man euch in Anspruch nehmen möchte, euch hören, euch sehen, von euch lernen will?
Ja, zum einen auf Instagram versuchen wir, ja, das, was wir machen, zu zeigen. Ein paar Workouts, ein paar Rezepte, ein paar Tipps, ein bisschen was über unser Leben. Dann regelmäßig immer Lauftage. Da stehen für dieses Jahr noch keine fest. Aber Anna wird bei ein paar Trailcamps dabei sein. Ja, ist eigentlich Instagram oder hannatwinscoaching.de fürs Coaching. Und ja, freuen uns immer über Feedback, über Fragen, über was auch immer. Wenn wir merken, dass wir Leute irgendwie inspirieren können, macht uns das ja selbst eine große Freude.
Ja, Mädels, es war mir ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank für eure Zeit, und es ist immer eine Freude, mit euch zu sprechen.
Danke dir.
Ich wollte gerade noch sagen, Lisa, wenn das jetzt mit dem Laufen so schnell nicht klappt, vielleicht machst du mal einen Malkurs, aber das kam mir dann ein bisschen zu doof vor.
Ja, dazu muss man sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Also so meines, ich interessiere mich super dafür und finde es super spannend und bin aber nicht selbst die gute Malerin. Also im Kunstunterricht, ich hatte zwar oft auch so 14 Punkte, aber fairerweise muss man sagen, Anna hat meistens so 2 Bilder angefangen, sich für eins entschieden und ich habe dann das Ganze weitergemalt. Und das kann ich gut auch. So die zündende Idee, die hatte, ja, Anna.
Muss ja auch Vorteile haben, ne, wenn man Zwilling ist.
Ich wollte gerade sagen, also es sei euch gegönnt. Gut, ihr beiden, also alles Gute, bleibt gesund und fröhlich und bis bald. Oder werdet gesund, besser gesagt.
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Ja, wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und werden natürlich auch die Olympischen Spiele verfolgen und hören uns dann am 6. September wieder hier im Podcast. Ich freue mich sehr darauf und wünsche euch ja eine schöne Zeit. Schaut mal vorbei, wenn ihr für dieses Jahr zum Beispiel noch ein Laufevent sucht, dann schaut mal in unserem Laufkalender. Und wenn ihr ein bisschen Inspiration und Motivation sucht, dann lest auf jeden Fall mal die Reportage über den Nordseelauf, die 7 Etappen durch. Das war wirklich ein tolles Abenteuer. Oder bekommt bei uns Tipps fürs Training, gerade jetzt auch bei den hohen Temperaturen. Ja, wir hören uns bald wieder und ich freue mich auf euch. Bis bald.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.